Andererseits auch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir haben ja einen doppelten Anlass. Einerseits feiern wir den Palmsonntag und werden uns auch mit diesen Ereignissen damals in Jerusalem nachher noch etwas ausführlicher beschäftigen. Andererseits haben wir heute den Abschluss unserer Themenreihe, die wir ja in der ganzen Passionszeit über unsere Gottesdienste gestellt haben. Glaube am Montag. Also wie sieht unser Glaube an Jesus Christus im Alltag aus? Wie kommen diese Einflüsse von Jesus in unseren ganz normalen Alltag hinein, in das, was jeder Einzelne von uns in seinem ganz persönlichen Umfeld erleben kann. Und da kommt heute nun in diesem Gottesdienst der Abschluss und nochmal eine kleine Konzentration auf das Wesentliche, eine Bündelung von dem, was in den letzten 6, 7 Wochen dann hier in diesen Gottesdiensten dran war. Nun zum Palmsonntag. Wir haben es ja bereits eingangs gehört, dass es der Anlass war, dass Jesus nach Jerusalem gepilgert ist, gewandert ist mit seinen 12 Freunden, die er bei sich hatte, um hier das Fest zu feiern, das Passafest. Nun, die Frage stellt sich, warum wurde gerade dieser eine Anlass so herausragend begangen? Warum wurde jetzt auf einmal, wurden Palmzweige abgerissen und noch anderes Tamtam gemacht? Jesus war bis dahin schon bestimmt 100-mal in Jerusalem eingezogen. Und meistens auf dem gleichen Weg hier von der Jordansenke über Bethanien nach Jerusalem in die Stadt hinein. Und warum gerade jetzt so etwas Aufsehenerregendes? Warum jetzt gerade diese Zuschauermengen und dieses Johlen und Kreischen am Rand, dieses große Aufhebens um Jesus? Nun, diese Erwartung ist immer stärker hochgekocht. Diese bange Frage, die schon seit 3 Jahren in der Luft hing, hat sich auf einmal verdichtet. Ist Jesus aus Nazareth, dieser Bauhandwerker, dieser einfache, schlichte Mann, der Sohn ebenfalls eines Bauhandwerkers, ist der nun wirklich der Messias? Ist er der von Gott versprochene Retter, auf den wir schon seit Generationen, seit Hunderten von Jahren zugelebt haben? Ist er's oder ist er's nicht? Nur wenige Tage, vielleicht Wochen zuvor, kam es zu dieser Totenauferweckung eben in Bethanien. Lazarus, der Freund von Jesus, ist gestorben. Er wurde bereits beigesetzt in dieser Gruft. Und Jesus wurde herzugerufen und er hat den Lazarus wieder aus dieser Gruft herausgeholt, zum Leben erweckt. Und von diesem Ereignis an verdichtete sich diese Frage in diese Erwartung. Und die Stimmen mehrten sich, er ist es tatsächlich, Jesus, der Bauhandwerker, der von Gott versprochene Retter. Da steckt wirklich mehr dahinter, als wir bisher vielleicht gedacht haben. Und jetzt kommt er nach Jerusalem. Jetzt zieht er ein und vielleicht ist es jetzt gerade bei diesem herausragenden Anlass Passafeier in der goldenen Stadt der Anlass der Machtergreifung, der Machtübernahme. Und da wollen wir natürlich dabei sein. Nun, wir haben ja auch schon manche Erfahrungen, wenn herausragende Leute eine Stadt, eine Hauptstadt betreten, wie man diesem Ereignis würdevoll entgegentritt und diesem Ereignis begegnet. Manche von Ihnen waren ja dabei im letzten September, als eine herausragende Persönlichkeit Freiburg besuchte. Papst Benedikt der 16. Nun, es hat sich ein bisschen anders zugetragen wie damals, dieser Einzug in Jerusalem. Aber ich habe mal einen Zeitungsausschnitt mitgebracht, wie er eine halbe Woche vor dem Papstbesuch angekündigt wurde und vor allem, wie das Sicherheitskonzept der Polizei und der Malteser ausgesehen hat für dieses großartige Ereignis. Ein Regierungschef, nur eines Zwergenstaates natürlich, ja, Vatikanstaat, aber ein Regierungschef besucht Freiburg. Folgendes wurde hier veröffentlicht. Am Samstag um 13.45 Uhr kommt der Papst aus Lahr in Freiburg an. In einer 1 Kilometer langen Kolonne aus 60 Limousinen. Im Hof des Amtsgerichts steigt Benedikt der 16. ins Papamobil. 3 solcher Mobile sind beim Deutschlandbesuch im Einsatz. Eines ist bereits in Freiburg und wird an einem geheimen Ort bewacht. Damit auch alles klappt, hat es vor einiger Zeit eine heimliche Probefahrt mit einem ähnlichen Gefährt gegeben. Bis zu 25.000 Zuschauer können den Stadteinzug des Papstes entlang der Kajo zwischen Holzmarkt und Münsterstraße verfolgen. Es wird Zugangskontrollen geben. Die Polizei schließt die Zugänge, sobald die Zuschauerbereiche voll sind. Die Geschäfte bleiben offen. Sicherheitsstufe 1 gilt weltweit nur für 5 Menschen. Die Präsidenten Amerikas, Russlands, Israels, Afghanistans und für den Papst. Das bedeutet, am Münsterplatz, wo der Papst das schusssichere Papamobil verlässt, dürfen keine Fenster oder Türen geöffnet werden. Bis zum Samstag werden auch noch alle Gullideckel versiegelt. Auf dem Münsterplatz selbst werden 3000 geladene Gäste sein. Ins Münster sind Ehrenamtliche und Behinderte eingeladen. Wer auch in der Kathedrale sein wird? Jede Menge Polizisten in Zivil. Schweizer Gardisten begleiten den Papst als Personenschützer, ebenso Spezialisten des Bundeskriminalamts. Sie alle passen auf, dass sich niemand Benedikt dem 16. nähert, der dazu nicht befugt ist. Schon wenn der Papst umgeschubst würde, wäre das verheerend, sagt der Polizeidirektor. Auch der Luftraum über Freiburg ist gesperrt. Sollte diese Sperrzone missachtet werden, würden in Bayern und Niedersachsen 2 Kampfjets der Bundeswehr aufsteigen und wären in Minuten über Freiburg. So begrüßt man einen Ehrengast. So geht das also, wenn man eine herausragende Persönlichkeit in einer Hauptstadt, einer Landkreishauptstadt begrüßen möchte. Also wir Deutschen kennen uns aus mit solchen Aktionen hier. Nun, damals ist das etwas anders abgelaufen, wenn eine herausragende Persönlichkeit Jerusalem betritt. Gottes Sohn, kann es wohl einen höheren geben? Es hat sich folgendermaßen zugetragen. Der Evangelist Markus hat es mit folgenden Worten wiedergegeben und Sie werden den Kontrast sofort spüren. Markus Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an ein Tor angebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere hieben Zweige auf den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Soweit Gottes Wort, wie es Markus aufgeschrieben hat. Das hört sich doch etwas anders an als dieser Zeitungsartikel, im letzten September. Es war seine letzte Reise dorthin nach Jerusalem, quasi der Weg zu seiner Hinrichtung. Aber so ganz ohne Papamobil, ohne Schweizer Garde, ohne Limousinen. Nur der Luftraum war damals schon gesperrt. Keine Hubschrauber über Jerusalem. Eine knappe Woche später wird über Jesus das Todesurteil verkündet und vollstreckt. Über Bethanien nähert sich Jesus vom Jordantal her seinem Ziel der Reise. Bethanien, das ist genau der Ort, an dem Jesus kurz vorher seinem Freund Lazarus das Leben wieder geschenkt hat. Noch heute kann man diesen Ort und eine vermutete Grabesstätte in diesem palästinensischen Autonomiegebiet, da zählt es inzwischen dazu, in dem Städtchen Caesarea, dort dieses Grab besuchen, wo dann drüber steht Lazarus Tomb, das Grab des Lazarus, das er leer zurückgelassen hat. Jesus eilt der Ruf voraus, er ist der Herr über Leben und Tod. Eigentlich unvorstellbar, dass er selber nur 5 Tage später tot sein soll. Der Herr über Leben und Tod wird getötet. Das kann man logisch nicht verstehen, oder? Jetzt schickt Jesus 2 seiner Freunde voraus, um sich die Esel auszuborgen, die hier am Eingang des Dörfchens Bethphage angebunden waren. Ich finde das schon interessant, wie das sich da abgespielt hat. Ich überlege mir, wie ich denn reagieren würde, wenn ich da auf einmal 2 Typen vor unserer Garage im Auto sitzen würde, die gerade dabei sind, es kurz zu schließen. Ja, und damit loszufahren. Ja, wir wollten nicht klingeln, nichts für ungut, ja, wir wollten nicht stören jetzt, ja, beim Grillen oder sonst irgendwas, ja. Aber wir sollen dir ausrichten, dass wir den Wagen heute Abend wieder zurückbringen werden. Aber der Chef braucht ihn für ein paar Stunden. Vielen Dank fürs Verständnis, ja. Wir sehen uns später. Hallo, geht's noch? Es ist mein Auto hier. Nun, interessanterweise hat für den Besitzer der beiden Esel die Antwort der Jünger von Jesus ausgereicht. Sagen, in Ordnung, nehmt sie einfach mit, diese beiden Esel, hab genügend im Stall stehen oder was weiß ich, und heute Abend sehen wir uns ja wieder. Ganz selbstverständlich. Es kommt mir so vor, als ob dieses Ereignis in Bethanien, Bethphage, von langer Hand eingefädelt wurde. Der Besitzer konnte gar nicht anders irgendwie, als so freiherzig seine Lasttiere abzugeben. So kam es auch Matthäus vor, der hat als Augenzeuge einige Jahre später auch von diesem Ereignis berichtet und dabei diese alttestamentliche Verheißung aus dem Propheten Zacharia dazu ergänzt. Er schreibt dann, das geschah, also dieses Ereignis mit den Eseln, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sag der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Schon 500 Jahre vorher schreibt der Prophet Zacharia in Gottes Auftrag von diesem Ereignis. Es ist ungewöhnlich, ein König auf einem Esel. Und genau das lässt Gott hier in das Alte Testament hineinsetzen. So wichtig ist ihm dieses Ereignis, was sich da abspielen sollte. Ein König auf einem Esel. Nicht in der Air Force One oder in der Sondermaschine unseres Bundesheers, für unsere Kanzlerin. Nein, auf einem Esel. Nicht auf dem hohen Ross, wie es für die römischen Machthaber und siegreichen Helden der Fall war. Nicht auf dem Kamel eines international erfolgreichen Unternehmers. Er wählt das Reittier der kleinen Leute. Er reitet auf Augenhöhe mit dem Fußvolk. Dadurch wird der ganze Kontrast deutlich, wie er seine Herrschaft versteht. Im Gegensatz zu dem, wie Herrschaft damals ausgeübt wurde. Groß rauskommen, möglichst auf hohem Ross sitzen, möglichst weit sichtbar seine Herrschaft ausbreiten. Jesus reitet auf dem Esel. Oh, auch diese Tendenz steckt in den Menschen generell drin. Groß rauskommen. Wer will das nicht sein? Konterfei in der Zeitung entdecken. Eine besondere Leistung abgeliefert zu haben. Eine Firma, die groß rauskommt. Wer will das nicht? Jesus als der Größte bleibt bei den Kleinen. Bei den Leuten wie du und ich, den einfachen Menschen. Einmal sollte Jesus nach einem besonderen Wunder, einem Speisungswunder, wo viele Menschen satt geworden sind, zum König ausgerufen werden. Die wollten alle, dass Jesus jetzt die Regierung antritt und alle Menschen satt macht. Aber Jesus geht einfach weg und lässt diese gaffende Menge zurück. Er wollte nicht so groß rauskommen. Ein einziges Mal ließ es Jesus zu, dass er ganz groß rauskommen sollte. Ein einziges Mal überragte er sie alle. Und dort hing er sterbend am Kreuz, eingerahmt von zwei Terroristen. Das ist unser König. Diese Erhöhung durch Menschen hat Jesus zugelassen. Ihm war es wichtiger, treu und gehorsam auf dem Weg seines Vaters zu bleiben. Er soll ihn eines Tages erhöhen und, wie es Paulus aufschreibt, ihm einen Namen geben, der über alle Namen ist. Er wollte seinem Vater überlassen, dass er ihn verherrlicht. Und eines Tages wird Jesus tatsächlich auf dem weisen Pferd eines siegreichen Feldherrn auf diese Erde zurückkehren. Als der große Triumphator wird er auf dieser Erde seinen Triumphzug halten. Und eine Heerschar von Streitkräften wird ihm folgen. Und sie alle werden ihm jubeln, dem Weltherrscher, dem Pantokrator, dem, der alles kann. Aber das steht noch aus. Noch ist Jesus der König auf dem Esel. Er ist der, der zu dir und zu mir möchte, aus lauter Liebe. Er kommt zu uns in unser kleines Leben hinein und da kommt er auf Augenhöhe. Damals, als Jesus auf dem Esel geritten ist, haben die Menschen Kleider vor ihm auf die Straße gelegt. Sie haben zusätzlich Palmzweige, die irgendwo in den Feldern standen, abgerissen oder abgeschnitten und ebenfalls so als einen roten Teppich vor ihm ausgebreitet. Sie jubelten laut und sie rufen ihm zu: Hosanna! Gepriesen sei Gott! Damit greifen sie Verse aus dem Liederbuch der Bibel, aus dem Psalter auf. Psalm 118, die Verse 24 bis 26 sind es, die damals zitiert oder gesungen worden sind. Und die deuten genau auf dieses Ereignis von Jesus hin. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Und jetzt kommt's. Das Hosanna. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Seltsamer Jubelruf finde ich. Hosanna. Hosanna heißt doch eigentlich, hilf doch. Es ist ein Hilferuf von einem, der sich an Gott richtet. Einer, der verletzt ist. Einer, der vielleicht in einem zugefrorenen Teich eingebrochen ist. Der ruft, Hosanna.
Und diesem Hilferuf folgt aber zugleich dieses Halleluja, der Lobpreis. Gelobt sei Gott, gepriesen sei er. Ja, was nun? Hilf jetzt? Oder du bist groß, allmächtig, wir loben dich. Beides. Hosanna und Halleluja. Beides. Abwechselnd. Beides zugleich. Aber immer zusammen. Diese beiden, die können wir gar nicht lösen voneinander. Diese beiden Worte, Hosanna und Halleluja, umspannen quasi unser Leben, umspannen unseren Glauben am Montag, unseren Alltag. Es sind quasi wie die Scheitelpunkte einer Ellipse, diese Enden. Hosanna, Halleluja. Und von Neuem immer wieder, da befindet sich unser Leben. Das sind die Pole unseres Gebetslebens. Da liegt eine Spannung drin. Wir sind einerseits Leute, die schon gerettet worden sind, die in Jesus alles gefunden haben, was sie für ihr Leben brauchen. Aber andererseits, die immer wieder alles aufs Neue von ihm erbitten, noch nicht am Ziel sind. Und dazwischen bewegen sie sich. Schon jetzt haben sie in Jesus den König der Könige. Aber sie selber sind immer abhängig von ihm, Hilfsbedürftige. Hosanna und Halleluja. Die Scheitelpunkte der Ellipse ist unser Leben. Ach Herr, hilf. Ach Herr, gib Gelingen. Unermüdlich. Der Alltag als Christ ist kein Selbstläufer, bei dem wir als Überflieger so von Erfolg zu Erfolg treiben und von Sieg zu Sieg eilen. Wir bleiben Jesus immer in den Ohren. Hosanna, hilf doch. Wir haben in den letzten 6 Wochen verschiedene Bereiche unseres Alltags angeschaut, in unserer Reihe Glaube am Montag. Und für jeden dieser Bereiche gilt dieses Hosanna. Jesus ist der kompetente Ansprechpartner. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Da war am ersten Sonntag der Gott des Lebens im Fokus. Wie sieht so ein Lebensrhythmus aus, der Gott gefällt? Wie können wir unser Leben in dieser Ausgewogenheit aus Arbeit, Ruhe und Fest erleben? Dann heißt es doch, Hosanna, Jesus, hilf doch, dass ich Ruhe, Arbeit und Feiern in ein gesundes Verhältnis bekomme. Hilf doch, dass ich dem Kreislauf der satanischen Versuchung aus Unentbehrlichkeit, Beliebtheit und Macht entkommen kann. Jesus, ich brauche dich. Hosanna in der Höhe, du bist mein Retter. Am Sonntag darauf haben wir uns dann dieses Thema Arbeit angeschaut. Mit Gott bei der Arbeit haben wir es genannt. Jesus, hilf doch, heißt es dann. Hilf doch, dass ich meine Arbeit als Teil deines Schöpfungswerks betrachten und erleben kann. Hilf doch, dass ich aus einer inneren Ruhe heraus meiner Arbeit nachgehen kann. Hilf du dabei, dass ich aus Freude, Einfachheit und Barmherzigkeit mein Leben führen kann und das in den Arbeitsplatz hineintragen kann. Herr, lass es gelingen. Am dritten Sonntag haben wir das Thema Glaube in der Familie angeschaut. Und auch da liegen wir Jesus in den Ohren. Hilf doch. Und wir haben alle unsere persönlichen Familienverhältnisse hier im Blick. Jesus, Hosanna, hilf doch, dass unsere Ehen und Familien Orte werden, in denen deine Gegenwart spürbar wird. Hilf uns zu einer Atmosphäre der Wertschätzung und einer Haltung der Vergebung im Umgang miteinander. Hilf uns, füreinander da zu sein. Am Sonntag darauf ging es dann um diese Verbindung zu Jesus, die niemals abreißt. Ich habe es überschrieben, online, die Verbindung steht, dass wir alles tun in diesem festen Verhältnis zu Jesus. Jesus, hilf du, heißt es dann. Hosanna, hilf du uns, dass wir zu dir eine feste Verbindung leben können in jeder Sekunde unseres Alltags. Lass uns das auch in unseren Wüstenzeiten erleben, im kargen Boden. Hilf uns, gemeinsam mit dir über die Schluchten unseres Alltags hinwegzukommen, indem du unser Sicherungsseil bist, in dem wir eingeklinkt sind und hinüberkommen auf die andere Seite. Hosanna, hilf doch, Herr. Das fünfte Thema war Glaube in Beziehungen. Herr, hilf doch, dass wir unsere Beziehungen, in denen wir stehen, als große Bereicherung erleben können. Hilf doch, dass wir erkennen, wie du uns durch andere Menschen veränderst, so wie es dir gefällt. Hilf uns, dass wir solche Menschen sein können, die wiederum auf andere guten Einfluss nehmen. Hosanna, hilf doch. Lass es gelingen, Herr. Und am vergangenen Sonntag und als Bonusprogramm gestern im Seniorentreff Oase ging es um das Thema Salz. Gesalzen, ein Leben mit Auswirkung. Und auch da bleiben wir angewiesen auf die Hilfe Gottes. Jesus, hilf doch, dass wir an dem Platz, an den du uns gestellt hast, Salz sein können. Lass unser Leben Auswirkungen haben auf unsere Gesellschaft, auf unser Städtchen, auf unser Dorf, auf unser Markgräfler Land. Lass uns Salz sein. Hilf uns, unseren Platz in dieser Welt auszufüllen und wirksam zu sein auf die Art, die du in unser Leben hineingelegt hast. Hosanna, Herr, Hosanna in der Höhe, hilf doch. Das ist dieser eine Scheitelpunkt der Ellipse, in dem sich unser Leben bewegt. Und andere, der folgt damals bei diesem Einzug in Jerusalem durch Jesus auf dem Fuß. Das Halleluja, die andere Seite, es wechselt. Glaube am Montag kennt auch dieses Halleluja, dieses Gelobt sei Gott. Sie haben es mit Jesus entgegengerufen. Und das noch mit der unbeantworteten Bitte um Hilfe auf den Lippen. Die haben ja Jesus gerade begrüßt, hilf doch. Und die Hilfe ist noch nicht da. Jesus hat noch nicht die Herrschaft angetreten und die Regierung über Jerusalem und Israel übernommen. Dieses Gebet um Hilfe wurde noch nicht erhört. Und trotzdem schieben sie sofort im gleichen Atemzug nach Hosanna. Gelobt sei Gott. Sie sehen bereits mehr. Auch wenn der Weg nach Jerusalem erst einmal zu Karfreitag führt. Das hatten sie so ja wohl nicht auf der Rechnung. Trotz enttäuschter Erwartungen, wie sich nur wenige Tage später aus ihrer Perspektive so einstellen wird, indem Jesus stirbt, bleibt dieses Halleluja stehen. Gelobt sei Gott. Das Halleluja steht auch über einem Karfreitag, wo es erstmal darum geht, loszulassen. Nun, wir haben den großen Vorteil, dass wir rückblickend auf Karfreitag schauen können. Hatten Sie damals am Sonntag vor Karfreitag nicht dieses Glück? Wir wissen jetzt im Nachhinein, dass es wirklich die größte Hilfe überhaupt war, dass Jesus sein Leben an Karfreitag ausgehaucht hat. Wir wissen es, dass es unsere Erlösung ist. Jesus gibt sein Leben an unserer Stelle, dass wir frei sein können, dass wir überhaupt erstmal ewiges Leben bekommen können. Wir wissen es. Und Jesus sieht auch am Tag seines Todes den Morgen der Auferstehung nahen, nur wenige Stunden später. Jesus sieht weiter als wir. Auch über den Rückschlägen und Tiefen, über unserem Leben, über unseren Leiden, über unseren Krankheiten, auch über unseren persönlichen Nöten und mancher Verzweiflung ist das Halleluja wie ein Vogel, der den Morgen besingt, auch wenn der Tag erst graut. In dem Halleluja sehen wir mehr, als sichtbar ist. Dieses Lob Jesus gegenüber erinnert uns daran, dass er der Meister unseres Lebens ist. Auch wenn unser Blick zu kurz reicht und wir nicht das Ende sehen können und unser Blick manches Mal sogar verfälscht ist durch unsere Brille, die wir aufhaben, sei sie nun rosa, rot oder pechschwarz. Jesus sieht richtig, er sieht mehr und er will unser Ziel erreichen, selbst wenn wir dieses Ziel gar nicht sehen können, nicht mal erahnen können. Das Leben zwischen Hosianna und Halleluja erhält uns auf diesem Weg zwischen vertrauensvoller Erwartung, Hilf Herr, und dem dankbaren Rückblick, gelobt sei Gott. Es ist Jesus, der es bisher hingekriegt hat mit unserem Leben und der es auch weiterhin schaffen wird mit uns. Und so mag es an deinem ganz persönlichen Palmsonntag heute oder an deinem morgigen Palmmontag oder wie auch immer, an den verschiedenen Stationen deines Alltags immer wieder Situationen geben, die dich überfordern, die völlig verfahren sind, die sich sogar unlösbar anmuten, die wo gar nicht klar ist, ob sie überhaupt sich wie entwickeln kann. Und dennoch bedeuten selbst diese Grenzerfahrungen nicht den Absturz in einen Abgrund, der sich unter unseren Füßen auftut, sondern selbst solche Grenzsituationen sind nur weitere Schritte auf dem Weg zwischen Hosianna und Halleluja. Ein neuer Weg, neue Schritte auf das Ziel zu, das unser Herr für uns bereithält. Jesus hat es damals vorgezogen, auf einem Esel nach Jerusalem einzuziehen. Meinst du, er könnte es bei dir in deinem Leben nicht aushalten, selbst wenn noch manches gar nicht so majestätisch königlich ist? Selbst wenn noch manches in Unordnung ist und manches nur provisorisch, eben kein roter Teppich, sondern die Klamotten vom letzten Jahr und die Palmzweige, die man notdürftig abgeschnitten hat. Jesus begegnet uns auf Augenhöhe, an dem Platz, an dem wir gerade stehen, ohne auf uns herabzuschauen, ohne uns mit einem verächtlichen, strafenden Blick zu begegnen. Jesus freut sich an unserem Hosianna. Hilf doch, Herr! Und er liebt unser Halleluja. Gelobt seist du für das, wer du bist und was du getan hast. Und noch viel mehr freut er sich über dich persönlich, über deinen Weg zwischen Hosianna und Halleluja, über deinen Palmmontag. Er liebt dich. In kaum einer Zeit des Jahres ist das so intensiv zu erleben und wahrzunehmen wie in der Karwoche, die jetzt mit diesem Tag heute beginnt. Und da wünsche ich es dir sehr, dass es dir zu Herzen geht, was es bedeutet hat, dass Jesus Einzug hält, und nicht nur in Jerusalem damals, sondern in unserem Leben. in unser Leben kommt auf Augenhöhe. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in unserer Gemeinde in den Sonntagsgottesdiensten so eine Praise Station haben, wo wir Leute haben, die gerade dieses Hosianna mit uns teilen wollen. Diesen Ruf, Hilf, Herr. Und da habt ihr eure Situationen vor Augen, was in dieser Woche auf euch wartet. An Aufgaben, an Besuchen, die ihr macht oder die ihr bekommt. An schwierigen Gesprächen mit euren Kollegen. Hilf, Herr. Auf meinem Weg, den ich vor mir habe am Dienstag. Hilf, Herr. Das sind Leute, die uns teilen wollen. Und das sind Leute, die das Halleluja teilen wollen. Gelobt sei Gott für das, was er mir getan hat in der letzten Woche. Kommt nachher nach vorne zu den Mitarbeitern. Es geht jedes Mal um Jesus. Jedes Mal um unseren Alltag. Über das, was er uns schenkt und das, was er uns ist. Auf unserem Weg zwischen Hosianna und Halleluja. Ach Herr, hilf doch. Dir gehört das Lob. Lasst uns beten.